Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute Morgen gemeinsam Gottesdienst feiern und dass wir diesem Thema noch mal ein bisschen mehr auf die Spur kommen. Heute der zweite Teil von der dreiteiligen Predigtreihe. Letztes Mal so ein ganz kleiner Rückblick auf die Begebenheit, die habe ich da ein bisschen ausführlicher geschildert, nachzulesen in 2. Chronik 7, beziehungsweise 2. Chronik 6 und Kapitel 7. Der Tempel in Israel, endlich fertig gebaut, ein gigantisches Einweihungsfest hat stattgefunden. Salomo betet um nichts anderes als darum, dass Gott segnet. Er betet um seine heilende, er betet um seine wiederherstellende Gegenwart, er betet um sein gutes, barmherziges Handeln an uns. Und das ist nichts anderes als gesegnet werden. Und dann betet er, ich habe es hier nochmal, was wir letztes Mal hatten, Gott spricht uns seine Gegenwart zu, Gottes Einfluss auf uns wächst mehr und mehr und Gottes Kraft kommt in unser Leben hinein. Das steckt in dem drin, dass wir Gottes Segen erleben auf ganz vielfältige, unterschiedliche Weise. Und dann lesen wir, wie Salomo gebetet hat, nun mache dich auf, Herr Gott, zu deiner Ruhe, du und die Lade deiner Macht, lass deine Priester, Herr Gott, mit Heil angetan werden und deine Heiligen sich freuen des Guten. Lass uns entdecken, du bist gut und du machst es auch gut. Salomo bittet ja tatsächlich um nichts anderes als darum, dass der König aller Könige, dass der König des Universums, der Schöpfer Himmels und der Erde ankommt, dass er den Raum einnimmt, dem jetzt Salomo und das Volk Israel ihm gebaut haben mit über 150.000 Arbeitern 7 Jahre lang, der jedes Detail im Universum kennt und erklären kann, der soll kommen und der jeden einzelnen Menschen auf dieser Erde ernst und wichtig nimmt, der soll kommen. Und Salomo weiß das. Das Beste, mit was wir beschenkt werden können im Leben, ist, wenn Gott gegenwärtig ist in unserem Leben. Und darum ist Gottes Gegenwart so wichtig, so elementar wichtig für jeden Menschen. Und deshalb ist diese Sehnsucht auch in unserem Herzen, die erst dann zur Ruhe kommt und gestillt wird, wenn sich ein Mensch Gott überlässt. Im Gebet Salomo heißt es im Grunde, oh nun, komm her, komm in mein Haus, komm herein. Wisst ihr was, ich gehe mal ein bisschen noch weiter herüber. Die Kamera kriegt es mit, dann stehe ich euch nicht ganz so im Weg. Und als Salomo sein Gebet vollendet hatte, fiel Feuer vom Himmel und verzehrte das Brandopfer und die Schlachtopfer und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus, sodass die Priester nicht ins Haus des Herrn hineingehen konnten, weil die Herrlichkeit des Herrn das Haus des Herrn erfüllte. Auch heute immer noch nicht vorstellbar für uns, oder? Wie das aussieht, dass Gottes Herrlichkeit diesen Tempel erfüllt und keiner kann rein, obwohl das doch der Ort jetzt sein soll, wo man Gott begegnet. Gott kommt höchstpersönlich in den Tempel, steht also die Herrlichkeit Gottes erfüllt das gesamte Haus. Nichts anderes außer Gott haben jetzt Platz darin. Und wir hatten es letztes Mal schon und ich, weil das so ein wichtiger Punkt ist, sage es gerne noch einmal, dass wir als Gemeinde, dass jeder Einzelne von uns ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Ich habe mal überlegt, ich stelle mal alles, was so zu unserem Leben dazugehört, also alles Mögliche, alle Bezüge, die wir haben, stelle ich einmal mit diesem Rahmen hier dar. Da steckt jetzt so alles drin, wo wir sagen, okay, da ist die Familie mit drin, da ist die Arbeitsstelle, da ist der Platz an der Uni oder in der Schule, da stecken all die Menschen drin, denen wir begegnen, auch beim Einkaufen und sonst. Da steckt das alles mit drin in diesem Bezugsrahmen, in dem unser Leben stattfindet. Und das hier ist unser Leben. Ist ja klar, muss ein bisschen kleiner sein, dass es sich darin bewegen kann. Und jetzt kommt Gott und sagt, ich will, ich möchte gerne Raum einnehmen in deinem Leben. Und ich möchte gerne, wenn du mir dein Leben lässt, ich möchte es gerne ganz ausfüllen, so wie ich den Tempel ausgefüllt habe, damals mit meiner Herrlichkeit. So soll dein Leben Wohnung sein für meinen Heiligen Geist. Und ich möchte dich ganz ausfüllen. Ich möchte dich ausfüllen. Manches Mal sieht das so aus. Da ist noch manches Platz. Manches Mal denkst du dir, ups, hat es noch mehr Platz? Aber was Gott möchte, er möchte, ich mache jetzt mal einen Knoten rein, sonst muss ich die ganze Predigt lang halten. Er möchte unser Leben ganz ausfüllen, sodass es in dem Bezugsrahmen, in dem wir sind, seinen Platz hat. Er möchte unser Leben ganz ausfüllen. Und ihr merkt schon, dass der Luftballon, der schaut vorne und hinten raus. Das ist normal. Gottes Geist ist so die Fülle, dass das gar nicht alles Platz haben kann in unserem Leben. Da ist noch viel, viel mehr da. Aber Gott wünscht es sich so sehr, dass jedes einzelne Teil in unserem Leben ausgefüllt ist von ihm. Teresa von Avila hat mal gesagt, eine Ordensschwester von den Karmelitern, schon weichen her, 1515 ist sie geboren, Mysterin und Dichterin, hat gesagt, hätte ich früher erkannt, was ich jetzt weiß, dass der winzige Palast meiner Seele einen so großen König beherbergt, dann hätte ich ihn nicht so häufig darin allein gelassen. Wow. Mich hat dieser Gedanke sehr berührt. Ich lasse Gott da manchmal auch alleine halt. Aber er will das nicht. Er will hinein, er will alles ausfüllen, er will, dass ich das wahrnehme. Das, was Gott im Salomo als Antwort auf sein großartiges Gebet in 2. Chronik 6 gegeben hat, das ist ja für uns wegweisend. Versteht ihr, Gott macht auch in diesem, was er antwortet, klar, es wird immer Kriege auf dieser Welt geben, immer. Es wird immer Krisen geben und alle haben irgendeine Begründung. Ob für uns nachvollziehbar oder nicht. Wir werden sie wahrscheinlich auch nie wirklich verstehen, solche Dinge. Doch wenn es uns trifft, wenn uns diese Lebensgrundlage entzogen wird, wenn das Leben so teuer wird, dass wir es nicht mehr zahlen können, wenn Krieg oder Katastrophen uns unser Hab und Gut rauben, wenn Schicksalsschläge uns in die Knie zwingen und Verführung und Verfolgung uns das Leben unerträglich machen, dann sagt Gott zu uns. Dann sagt er uns, und wenn dann mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren, so will ich vom Himmel her hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. Für uns ist im Fokus zuerst einmal, wenn uns das alles passiert, es soll wieder gut werden, oder? Es soll wieder heil werden in unserem Leben. Es soll gut sein. Unser Herz kennt diese Sehnsucht nach Heil und nach Frieden und nach Ruhe. Und noch einmal, versteht dieses Wort Land nicht als ein Stück dieser Erde mit ganz bestimmten Grenzen, auch wenn das ursprünglich im 2. Chronikbuch auch so gemeint war. Formell ist das schon so. Doch für uns gilt das. Unser ganzer Lebensraum, in dem wir uns bewegen. Die Wohnung, das Haus, in dem ich lebe, dort, wo ich hinkomme, die Arbeit, die Schule. Natürlich unsere Stadt, unser Landkreis, Baden-Württemberg, Deutschland gehört dazu. Und wir sind auch noch Teil des globalen Geschehens. Das Land heilen. Und ich möchte auch heute noch einmal fragen, an welcher Stelle deines Landes sehnst du dich nach heil werden? An welcher Stelle deines Landes sehnst du dich nach Vergebung von Sünde? An welcher Stelle deines Landes sehnst du dich danach, dass Gott hört? Das hat er versprochen zu tun. Ich will hören, ich will Sünde vergeben, ich will dein Land heilen. das Land heilen. Und alles, was damit zusammenhängt, das wäre sowas Schönes. Auch wenn Sünde vergeben wird, wie gut ist das, wie befreiend ist das. Und wenn Gott uns hört, wie wohltuend ist das zu wissen, da ist einer, der nimmt mich ernst, der nimmt mich wahr, ganz und gar. Gott sagt, ich will vom Himmel her hören. Letztes Mal ging es um die Ehre Gottes. Und das Lied hat uns noch einmal, was wir gerade eben gesungen haben, noch einmal mit hineingenommen in das, was passiert, wenn wir Gott ehren. Und heute geht es um einen ganz schlichten Gedanken aus 2. Chronik 7, Vers 14, der allerdings, ich glaube, viel mehr in Bewegung setzt als alles andere, was wir uns denken können. Es geht um den kleinen, schlichten Satz und sich demütigt, dass sie beten. Und sich demütigt, dass sie beten. Das gehört eigentlich dazu. Demütigen. Man kann so vieles finden. Ein paar Aussagen dazu. Sich demütigen heißt auch, sich selbst respektieren, den Mitmenschen schätzen, sich um seine Umwelt sorgen, sich selber und dem anderen vergeben, sich bescheiden, genügsam sein. Das kann man alles unter sich demütigen einsortieren. Aber Demut ist noch viel mehr. Und das sind jetzt nur Schlaglichter, die ich euch jetzt sage. Demut. Wenn wir einen Menschen erleben, der Demut hat und in Demut lebt, dann entdecken wir bei ihm die Einsicht, Stärken und Schwächen zu haben, zu den Schwächen zu stehen, während wir auch daran arbeiten, dass sie anders werden, dass es anders wird. Und sich dabei auch nicht auf die eigene Kraft zu verlassen. Das ist die Bereitschaft, zu den eigenen Fehlern zu stehen, Verantwortung dafür zu übernehmen, daraus zu lernen. Und wenn es nötig ist, wieder gut zu machen, in dem Wissen, dass man das nicht alleine kann. Ist die Offenheit, dass ich längst nicht alles weiß und nur eine begrenzte Sicht der Dinge habe und es Einsichten geben kann, die meine Sichtweise, die mein Leben völlig verändern, in dem Wissen, dass ich das nicht alleine kann. Demut ist die Wertschätzung der Stärken und Beiträge anderer. Da steht es, genau. Ist die Überzeugung, dass jeder genauso wertvoll und wertgeachtet ist wie ich und ich keinen Unterschied mache in meinem Verhalten ihnen gegenüber, ganz gleich, wer vor mir steht, in dem Wissen, dass ich das nicht alleine kann. Ist das aufrichtige Interesse an dem Wohlbefinden der Menschen um mich herum und die Bereitschaft, ihnen und ihren Ideen zuzuhören. Demut. Man könnte das jetzt echt noch eine ganze Reihe fortsetzen. Und wir wissen das auch, wenn Gott sagt, wir sollen uns demütigen, dann meint er ganz einfach und ohne Schnörkel, dass wir einsehen sollen, dass wir doch nicht die großen Helden sind, von denen wir immer dachten, wir wären es. Dass wir halt doch nicht allein zurechtkommen. Dass uns oft genug die Lösungsansätze fehlen, die wir brauchen. Dass wir im Umgang mit anderen zu viele Fehler machen. Dass wir oft viel zu oft zu groß von uns denken und meinen, wir wüssten die Wahrheit. Versteht ihr, bei Demut, die Gott hier meint, da geht es nicht darum, sich wegzuducken vor irgendwelchen Menschen, die vor uns stehen. Es geht um Gott. Sich zu demütigen vor Gott, dem Schöpfer, der alles weiß und kennt und sieht und kann und der immer, immer, immer zu unserem Besten handeln möchte. Und das wird er tun, wenn wir uns ihm zuwenden. Er lässt uns immer die Freiheit, ob wir uns ihm zuwenden oder nicht, ob wir uns von ihm ausfüllen lassen oder nicht. Da drängt er sich nicht auf. Er kommt nicht her und sagt, hey, mach mal Platz da. Jetzt bin ich dran. Nein, er wirbt darum. Er sagt, schau her, zeig mir noch mal dein Leben. Zeig's mir doch nochmal. Er weiß es zwar längst, aber das ist so, wie wenn ein Blinder zu Jesus gebracht wird und Jesus ihn fragt, was willst du, dass ich dir tue? Ist ja eigentlich sonnenklar, oder? Natürlich, dass ich sehen kann. Aber Jesus will es gern hören. Er will gern, dass wir das, was wir auf dem Herzen tragen, ihm sagen. Nur mal so am Rande erwähnt, lest mal wieder ein Evangelium einfach mal so am Stück mal wieder durch. Das Markus ist das kürzeste, dauert ungefähr 2 Stunden. Und dann achte nur mal darauf, was die Menschen reden da immer mit Jesus, ja? Und wir lesen das, klar, die haben mit Jesus gesprochen. Wenn ich heute sage, ich rede mit Jesus, was meine ich dann? Ich bete. Und wenn ich sage, ich bete, meine ich rede mit Jesus. Nehmt mal diese Gespräche, die aufgezeichnet sind in den Evangelien, als ein Hinweis darauf, die haben eigentlich gebetet. Weil vor ihnen der Sohn Gottes stand. Gott lässt uns die Freiheit. Im 1. Petrus 5, Vers 6 und 7, vielleicht könnt ihr es da unten lesen, da lesen wir, so demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit. Und in der Elberfelder Übersetzung ist das so übersetzt, wie es grammatikalisch richtig ist. Dann heißt es nämlich, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er sorgt für euch. Da ist kein Punkt im Griechischen, da fängt nicht ein neuer Satz an, sondern das wird einfach erklärt, wie demütige ich mich jetzt vor diesem Gott, der mich dann erhöhen möchte, wie mache ich das? Und dann sagt Petrus ganz einfach, indem ihr eure Sorgen auf ihn werft. Wenn das so einfach wäre, würden wir es alle ganz schnell mal machen. Aber wir können das üben. Wir sagen, ja, lass es uns tun. Sorgen auf Jesus werfen heißt zum Beispiel auch, wenn es dir heute vielleicht so geht, nachher auch nach hinten zu gehen und für sich beten zu lassen. Vielleicht einen kurzen Satz über die eine Sorge oder das eine Problem oder die eine Geschichte, die man nicht unter die Füße kriegt, kurz erwähnen. Details könnt ihr euch sparen. Und dann beten lassen. Miteinander Sorgenwerfer werden. Wenn es eine Kraft in meinem Leben gibt, die mich verändert, dann ist es Gott. Erinnert ihr euch an den Psalm, den der Christoph vorher gelesen hat? Psalm 25 war es, gell? Ich habe es hier auch aufgeschrieben. Mal gucken, habe ich es hier oder eins zurück? Nee, ich lese es trotzdem. Herr, zeige mir deine Wege, lehre mich deine Steige, leite mich in deiner Wahrheit, lehre mich. Denn du bist der Gott, der mir hilft, täglich harre ich auf dich. Zeige mir, lehre mich, leite mich. Das sind 3 gigantische Stichworte, oder? Das geht aber nur, wenn ich mit Gott rede, wenn ich bete, wenn ich diese Zeit vor ihm und mit ihm verbringe. Zeige mir, Herr, ich will offen sein dafür. Lehre mich, ich will dir zuhören, dass ich verstehe, um was geht es jetzt dir. Und dann leite mich. Und ich weiß das schon, wenn Gott uns seine Maßstäbe, seinen Willen zeigt, dann ist das nicht immer das Leichteste für uns. Das hat auch was damit zu tun, dass ich sage, Herr, dein Wille geschehe. Deine Wege möchte ich gehen. Und dass ich mich unter Gottes Hand beugt bin, dass es das Beste für mich ist. 2 kleine Besonderheiten beim Thema Beten. Auf der einen Seite, klar, es ist so wichtig, dass wir ihm oberste Priorität geben. Bin ich jetzt auf der richtigen Seite, sorry? Irgendwas passt nicht, aber irgendwie kriegen wir es hin. Den Beten oberste Priorität geben, das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Dinge in unserem Leben. Wenn wir sagen, wir glauben an den Gott, der mich erschaffen hat, der Himmel und Erde in seiner Hand hält. Dann will ich ganz auf ihn Acht haben. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet, schreibt Jakobus. Auch das ist ganz einfach. Und wie schön ist das, wenn wir um die einfachsten Dinge bitten können. Die einfachsten Dinge, auch unterwegs. Und manch einer hat mir schon gesagt, Hilo, darf ich eigentlich um einen freien Parkplatz bitten, wenn ich mal wieder zu spät dran war und es eng wird? So, why not? Bete doch dafür. Also manchmal wird es so sein und manchmal auch nicht, dass einer da ist. Und wie oft haben wir es aber schon erlebt, dass es dann einfach passiert. War ich in der Stadt unterwegs, war auf dem Weg, bin unterm Schickplatz die Unterführung durchgelaufen, war auf dem Weg hierher und habe mir überlegt, habe gebetet und habe zu Gott gesagt, Vater, welchen Weg soll ich gehen? Soll ich am Bahnhof vorbeilaufen oder am Matratzenkonkord und dann da unten rumlaufen? Beides ungefähr gleich lang. Und ich habe gedacht, na, eigentlich Wurst, oder? Aber ich hab gefragt, Herr, welchen Weg soll ich gehen? Und dann hat Gott mir den Impuls gegeben, lauf am Bahnhof vorbei. Dachte ich, gut, ist egal, wie ich laufe am Bahnhof vorbei. Und dann ist mir dort ein Mensch begegnet, den habe ich jetzt schon lange nicht mehr getroffen, so. Und wir hatten ein wunderbares Gespräch miteinander. Und dann bin ich halt weitergelaufen. Und ich dachte mir, das hätte nicht stattgefunden. Das hätte einfach nicht stattgefunden. Und mir wäre etwas entgangen. Und ich hätte ein Wort von Gott versäumt. Ganz einfach, mal fragen. Zwei Dinge, die uns beim Thema Gebet vielleicht auffallen könnten. Gott hört uns zu. Also vielleicht überrascht dich das jetzt gar nicht. Wir haben höchste Aufmerksamkeit, wenn wir beten. Wenn wir die Aufmerksamkeit unseres Chefs wollen, weil wir eine Gehaltserhöhung vielleicht wollen oder so. Oder wenn wir dauerhaft die Aufmerksamkeit unseres Ehepartners erreichen wollen. Wir werden merken, wir schaffen es nicht. Oder die Aufmerksamkeit unserer Kinder. Vielleicht der Teenies. Gar nicht so einfach. Aber wenn du darüber nachdenkst, zu beten, noch gar nicht angefangen hast, dann ist Gott schon dabei und sagt, ja, jetzt gleich. Und er wartet sehnsüchtig darauf, dass wir mit ihm reden. Nichts ist ihm lieber, dass wir den Mund aufmachen vor ihm oder dass wir einfach zu ihm kommen. Wie schön ist das zu wissen. Und wir dürfen beten, wenn uns Weisheit mangelt, dann wird er uns hören. Wenn uns Weisheit mangelt, so bitte Gott darum, der jedermann gerne gibt, ohne Vorwurf. Also er sagt nicht, das hättest du jetzt wissen können. Bist doch schon lange dabei. Nein, das macht er nicht. Ohne Vorwurf. Er möchte so gerne uns geben. Wenn wir anfangen zu beten, dann hält es Gott nicht mehr aus. Mit höchstem Interesse hält er inne und für ihn ist klar, das muss ich jetzt hören. Das andere, wir beten zu wenig. Das mag dich jetzt vielleicht nicht überraschen. Wir haben das größte aller nur vorstellbaren Privilegien. Wir haben direkten Zugang zur Schaltstelle des gesamten Universums, so könnte man das nennen. Zugang zu dem, der alles weiß und der schon seit Jahrtausenden sagt, wenn er spricht, dann geschieht's und wenn er gebietet, so steht's da. Und wir nutzen es viel zu wenig. Unser Mangel an Gebet könnte sogar Gott überraschen, wenn er nicht eh alles wüsste. Gott ist so gütig und so großzügig zu uns. Noch einmal dieser Vers, Herr, zeige mir deine Wege, da habe ich ihn nochmal. Lehre mich deine Steige, leite mich in deine Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott, der mir hilft. Täglich harre ich auf dich. Was meint Gott, wenn er ihn auffordert, wenn er sein Volk auffordert zu beten? Ich las kürzlich diese Bibelstelle, wo Abraham von Gott besucht wird, mit ihm ein Stück des Weges geht und Gott ihm erklärt, dass er Sodom und Gomorra zerstören will. Und wisst ihr, was Abraham macht? Ihr kennt die Geschichte ja. Abraham läuft nicht einfach los, um die Leute zu warnen und das Feld zu räumen, sondern er hat sich für was ganz anderes entschieden. Da blieb Abraham stehen vor Gott. Und dann hat er gefeilscht, würden wir sagen. Oder er hat zu Gott gesagt, könntest du nicht 50, wenn du 50 Gerechte findest, wäre das nicht ein Deal, dann die Stadt zu verschonen? Und Gott sagt, na klar, machen wir. Und dann geht es runter über 45 und dann 30 und dann 20 und dann 10. Und jedes Mal sagt Gott, also gut, auch bei 10. Und dann heißt es, und dann hörte Abraham auf, mit Gott zu reden. Wie dann die Geschichte ausging, könnt ihr nachlesen. Oder Mose, als Gott zu ihm gesagt hat, dass das ganze Volk sterben muss wegen dieses goldenen Kalbes, da wurde Mose zum Fürsprecher und versuchte, Gott umzustimmen. Oder Nehemia legte für den Bau der Stadtmauer Jerusalems erstmal ein Fundament aus Gebet. Das hat er im Gebet vorbereitet und hat die Menschen mit hineingenommen in das Stehen vor Gott und Hören auf ihn. Und von Jesus lesen wir immer wieder, und er stieg auf einen Berg oder ging an einen einsamen Ort, um zu beten. Warum ist das so wichtig? Warum? So, wenn der Mensch redet, verlasst euch drauf, dann hört Gott. Wenn der Mensch horcht, also still wird und hinhört, dann redet Gott. Und wenn der Mensch gehorcht, dann handelt Gott. Dann ist es nicht unsere Kraft, in der etwas geschieht, sondern dann ist es aufgrund Gottes Macht und Handeln. Max Lucado hat das geschrieben, wenn wir handeln, handeln wir. Ist klar. Wenn wir beten, handelt Gott. Möchtest du dein eigenes Leben auf die Reihe kriegen? Möchtest du alles selber heil machen? Möchtest du dir selber deine Schuld vergeben? Funktioniert nicht. Möchtest du nur dich selber hören? Ist auch nicht gut. Vom Himmel her will Gott hören. Sünde will er vergeben. Und dein Land will er heil machen. Er möchte das tun. Darum sagt er, darum demütige dich vor mir. Und sei einfach so, wie du bist vor mir. Und dann bete. Rede mit mir. Die Bibel zeigt uns wirklich diese unfassbare Kraft und Bedeutung des Betens. Und was passiert, wenn wir es nicht tun? Und ich glaube, uns entgehen die besten Momente des Lebens, wenn wir das Gespräch mit Jesus nicht suchen. Wir werden nachher noch das Vaterunser beten, ganz am Ende. Im Vorwort des Vaterunsers, als die Jünger Jesus gefragt haben, wie sollen wir denn beten, in diesem Vorwort, da sagt Jesus in etwa so, ich möchte gerne, dass ihr Folgendes tut. Sucht euch einen ruhigen, abgeschiedenen Ort, ich sag's per du, damit du nicht in Versuchung kommst, vor Gott eine Rolle zu spielen. Sei einfach du, ehrlich und offen, gerade raus, und du wirst merken, der Blick wird sich von dir weg auf Gott richten und du wirst beginnen, seine Gnade zu erleben. Unsere Welt ist so voller Gebetsprofis, die keine Ahnung haben, was Beten eigentlich ist. Sie lesen irgendwelche Texte und Formeln und Programme und haben Ratschläge. Sie bieten sozusagen Hausierermethoden an, um von Gott das zu bekommen, was man will. Jesus sagt eigentlich, lass doch nicht auf solch einen Unsinn ein. Du sprichst mit deinem Vater und er weiß es besser als du selbst, was du brauchst. Und der Vater liebt dich und du kannst schlicht mit ihm reden und ihn dadurch besser kennenlernen. Das ist wohl der höchste Grund des Betens. Jesus und den Vater noch viel besser kennenlernen. Sören Kierkegaard hatte mal übers Beten gesagt: Als mein Gebet immer andächtiger und innerlicher wurde, da hatte ich immer weniger und weniger zu sagen. Zuletzt wurde ich ganz still. Ich wurde, was womöglich noch ein größerer Gegensatz zum Reden ist, ich wurde ein Hörer. Ich meinte erst, beten sei reden. Ich lernte aber, dass Beten nicht bloß Schweigen ist, sondern Hören. So ist es. Beten heißt nicht sich selbst reden hören. Beten heißt still werden. Und still sein und warten, bis der betende Mensch Gott hört. Und Gott sagt, natürlich, sag mir und horch mal nochmal. Ich möchte dir was sagen. Und dann werden wir merken, wie Gott uns Schuld aufzeigt und sagt, und ich vergebe dir. Und wie Gott anfängt, dein Herz und deine Seele zu heilen. Ganz tief drin. Du merkst, wie ein Friede einzieht und noch mehr deines Lebens ausgefüllt wird von der Gegenwart Gottes. Wir wollen jetzt eine Zeit der Stille haben, während das Musikteam hochkommt. Ihr könnt schon hochkommen. Und ihr fangt einfach an zu spielen. Und dann singen wir, Herr, lehr uns beten. Und wer sagt, ich möchte gern, dass jemand mir ein Wort Gottes zuspricht und für mich betet, mich segnet, der ist herzlich eingeladen, auch nach hinten zu gehen. Das sind Leute, die da sind, die sich darauf vorbereitet haben, die gebetet haben, dass Menschen kommen und dass sie ein gutes Wort für sie haben.
Nicht mehr allein, Herr, lehr uns beten. Morgen bin.